Paranormal hautnah.
Hallo und herzlich willkommen bei Paranormal hautnah, dem Podcast des Übernatürlichen. Ich bin Carina und freue mich darauf, euch heute wieder mit in die Welt des Paranormalen nehmen zu dürfen. In der heutigen Folge möchte ich euch die Bedeutung des Okkultismus näher bringen und genauer darauf eingehen, in welcher Verbindung er zum Satanismus steht. Ich würde sagen, wir steigen sofort in das Thema ein. Denn der Begriff Okkultismus ist vom lateinischen Wort occultus abgeleitet und bedeutet geheim oder verborgen. Das Wort mit seiner heutigen Bedeutung existiert etwa seit dem 17. Jahrhundert. Also kommt das aus der Zeit, in der sich in Europa das naturwissenschaftliche Denken durchsetzte. Der Begriff wird heute wie damals als Sammelbezeichnung für unterschiedlichste Phänomene, Praktiken oder Weltanschauungen verwendet, die auch als esoterisch, mystisch, paranormal oder aber auch übersinnlich bezeichnet werden können. Eine Unterscheidung oder Abgrenzung des Okkultismus an sich fällt schwer, da nie genau definiert wurde, was eigentlich zum Okkultismus gehört und was nicht. Astrologie, Astronomie, Wahrsagen, Magie und Spuk werden dem Begriff Okkultismus ganz klar zugeordnet. Die damit verbundenen Praktiken beruhen auf dem Wissen um das Universum und seine geheimnisvollen Kräfte. Sie setzen verborgene Mächte voraus und sind wissenschaftlich nicht anerkannt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Okkultismus eine Weltanschauung und ein wissenschaftliches System, das sich mit jenen Geschehnissen befasst, die durch akademische Wissenstheorien nicht zu erklären sind. Kommen wir also erstmal zum Ursprung des Okkultismus. Da zum Okkultismus als Sammelbegriff unzählige Praktiken und Anschauungen gehören, lässt sich der Ursprung nicht genau definieren. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass schon im Mittelalter die Astrologie zur Vorhersehung, die Alchemie und magische Riten wie Satanismus oder Spirituismus durchgeführt wurden. In der Zeit, als die Chemie, Astrologie, Astronomie und Medizin noch nicht entdeckt waren, glaubten die Menschen, dass zum Beispiel Wetter in Zusammenhang mit Zerstörung wie Dürre oder Hagel oder diverse Krankheiten wie zum Beispiel die Pest von Göttern, dem Teufel oder sogar von Hexen herbeigeführt wurden. Sicher war man sich auch nicht, ob nach einem Winter der Sommer wiederkehren würde und ob es nach einer langen Nacht wieder Tag werden würde. Die Menschen fühlten sich damals den Geisteswesen ausgeliefert. Aus diesem Grund führte die Kirche zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert einen erbitterten Kampf gegen die magischen Praktiken. Hexerei galt als strafwürdiges Treiben, was mit dem Scheiterhaufen beendet werden sollte. Es handelte sich bei den Tätern meist um Frauen, die Wissen auf dem Gebiet der Naturheilkunde oder auch Psychologie hatten. Ich werde zu dem Thema Hexenverfolgung speziell nochmal eine Folge machen und deshalb nicht noch detaillierter darauf eingehen. Die Inquisition jedenfalls wurde offiziell erst 1834 durch die katholische Kirche abgeschafft. Als die Naturwissenschaften mehr und mehr erforscht wurden, wollten die Menschen auch die Geisterwelt erforschen. Die Parapsychologie entstand um 1950 in Deutschland und beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von okkulten Phänomenen, wird aber von der traditionellen Wissenschaft nicht anerkannt. Sie unterscheidet sich vom Okkultismus insofern, dass sie versucht, das Verborgene jedermann zu offenbaren, wohingegen im Okkultismus nur der Eingeweihte versucht, das Verborgene zu ergründen. Um einer dieser Eingeweihten zu sein, gab es früher eine Organisationsform für den Okkultismus. Es wurden sogenannte Logen gebildet, in denen okkultes Wissen studiert und vermittelt wurde. Alle Mitglieder mussten verpflichtend ein Schweigegelübde ablegen. Daraus entstanden Geheimgesellschaften, die sich der Öffentlichkeit entzogen. Dies erregte jedoch die Neugierde vieler. Und die Anzahl der Bewerber für einen Platz in den geheimen Reihen wurde immer größer. Auch wenn die Mitglieder also zum absoluten Schweigen verpflichtet waren, hieß das nicht, dass die führenden Köpfe der Organisation sich daran hielten. Sie veröffentlichten alle möglichen Schriften und Artikel mit geheimen Inhalten, die normalerweise nur den Eingeweihten zugänglich waren. Das hat jedoch dazu geführt, dass wir heute wissen, dass die Menschheit in zwei Kategorien unterschieden wurde. Zum einen diejenigen, die dazugehörten und eingeweiht waren, und zum anderen diejenigen, die zu unreif oder noch unentwickelt waren und somit nur der materiellen Welt zugehörten. Die Geheimgesellschaften wurden alle hierarchisch organisiert. Der Aufstieg aus den niederen Graden in höhere Grade setzte Bewährung und Studium voraus. Auf diese Weise konnte eine Kontrolle von der oberen Leitung auf die unteren Ränge ausgeübt werden. Der innerste Kreis, der das System organisierte, bestand aus sehr wenigen Personen. Aus diesem System heraus entwickelte sich aber dann das System der Freimaurer, das in gleichem Maße so organisiert war und heute noch ist. Die Freimaurer sind einer der drei großen Geheimbünde des 17. Jahrhunderts, neben den Rosenkreuzern und den Illuminaten. Sie haben sich für den Frieden eingesetzt und Wohltätigkeit unters Volk gebracht. Wegen ihrer unbestimmten Haltung zur christlichen Religion und zum christlichen Glauben wurden sie damals verfolgt. Heute hat sich das Verhältnis jedoch ein wenig entspannt. Die meisten Klassiker und Romantiker wie Goethe oder Wieland waren Freimaurer. Der Okkultismus hat den Freimaurern unter anderem die Erkenntnis zu verdanken, der ganze Mensch vereinigt beide Seiten in sich, das Rationale und das Irrationale. Da okkultistische Praktiken und Wissen heute jedermann zugänglich ist, ist der Jugendokkultismus unter den Jugendlichen weit verbreitet. Es sind vorwiegend Mädchen, die sich mit dem Gläserrücken, dem Pendeln oder dem Kartenlegen und so weiter beschäftigen. Die Jungs bevorzugen da eher die harten, erlebnisorientierten Praktiken, wie zum Beispiel schwarze Messen. Auch der Spirituismus spielt in Zusammenhang mit dem Okkultismus eine große Rolle. Der Begriff wird abgeleitet vom lateinischen Spiritus, was Geist bedeutet. Spirituismus ist der Versuch, mit dem Jenseits oder einer Geisterwelt in Kontakt zu treten. Populär wurde es um 1848 in den USA, als die Schwestern Fox behaupteten, sie würden mit Geistern per Klopfzeichen kommunizieren. Obwohl im Nachhinein herauskam, dass diese die Klopfzeichen selbst erzeugt hatten, wurde der Spirituismus zu einem Massenphänomen, das auch heute noch sehr beliebt ist. Ein Großteil spiritueller Phänomene sind naturwissenschaftlich erklärbar. Aber ein Restbestand an Erscheinungen bleibt, die einen großen Interpretationsspielraum bieten und nicht eindeutig erklärt werden können. Im Mittelalter hat man schon geglaubt, die Krankheiten erklären sich damit, dass ein Mensch von bösen Geistern besessen ist. Im christlichen Glauben ist es meist Satan, der von einem Menschen Besitz ergriffen hat. Die Krankheiten werden dann meist durch einen Schamanen besänftigt. Als Praxis des Spirituismus werden unter anderem das Pendeln, Gläser und Tischrücken, das automatische Schreiben oder das Kartenlegen durchgeführt. Weitere Fähigkeiten, die nicht direkt mit dem Spirituismus, aber mit dem Okkultismus zusammenhängen, sind Telepathie, Telekinese, Psychokinese und Präkognition. Auf die werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Wir wenden uns jetzt aber erstmal dem Satanismus zu, als Teilbereich vom Okkultismus. Auch der Satanismus gehört zum okkulten Phänomenbereich, wodurch auch die Frage geklärt wäre, wie der Satanismus zum Okkultismus steht. ist ein Teilbereich davon. Die ausgeprägte Satanslehre wurde zwischen dem 10. und 16. Jahrhundert im Christentum entwickelt. Den Hexen wurde nachgesagt, sie stünden im Bunde mit Satan und hätten sich gegen die Menschheit verschworen. Der Satanismus als eigenständiger Glaube existiert aber erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Menschen gründeten Gruppen und verschrieben ihr Leben und ihre Seele dem Herrn der Hölle, Satan. In allen Religionen nimmt Satan einen festen Platz ein, denn es gibt Gottheiten, Geister und anonyme Mächte, die entweder dem Licht oder der Finsternis zugeordnet werden, also gut oder böse sind. Mythologisch gesehen gelten Dämonen als gefallene Engel, sind also Wesen, die erst an der Seite Gottes standen, sich jedoch gegen ihn auflehnten und von ihm abgewandt haben und dafür in die Hölle verdammt wurden. Satan ist der klassische Name des Teufels. Er kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Widersacher, Ankläger, Gegner oder Feind. Es gibt aber auch noch viele weitere Namen, wie zum Beispiel Belzebub oder Luzifer. Der Teufel gilt als Feind Gottes, weshalb sich Satanisten selbst als Antichristen zählen und schwarze Messen abhalten. Sie hängen das Kreuz falsch herum auf und sprechen Gebete rückwärts. Sie sehen alles im Widerspruch zu Gott, weshalb der Satanismus auch als Verehrung des Wiedergöttlichen gilt. Heutige Satanistengruppen beziehen sich nicht mehr auf die christliche Satanslehre. Allenfalls verwenden sie dieses christliche Motiv, um ihre Kritik an dieser Religion auszudrücken. Der einflussreichste Ideenlieferant des Satanismus und bedeutendste Person in der Okkultismusszene ist Aleister Crowley, der unter anderem verbreitete »Tue, was du willst« soll sein das ganze Gesetz. Kirchliche Lexika und Sektenexperten behaupten, Crowley wäre der Vater des modernen Satanismus. Das ist jedoch nicht ganz richtig, denn Crowley hatte eine viel zu differenzierte Weltanschauung, sodass er sich nicht nur alleine mit dem Satanismus identifizierte. Durch ihn ist das Wort Okkultismus heute ein sehr negativ behafteter Begriff, da Crowley neue, zusätzliche Inhalte in die Okkultismus-Szene einführte, die bis dahin tabu waren. So zum Beispiel Magie, Experimente mit Rauschgiften und natürlich die Anpassung des Satanismus an sich. Warum ist der Okkultismus also so interessant? Das größte Motiv ist die Neugier, etwas Neues zu versuchen. Auch das Bestreben, anderen Menschen zu helfen, ist eines der Motive. So kann die Astrologie, das Kartenlegen, das Pendeln oder auch die Befragung von Geistern Mittel zum Zweck sein, also ein Mittel, um Antworten auf offene Fragen zu bekommen. Wenn die medizinische Versorgung nutzlos bleibt, kann eine ernstzunehmende Möglichkeit darin bestehen, einen Geistheiler hinzuzuziehen. Natürlich gilt dieses Interesse nur für den weichen Okkultismus, also nicht auf die Mitgliedschaft in okkultistischen oder satanistischen Orden. Diese Teilnahme an dem harten Okkultismus muss tiefergehende Ursachen haben, also nur das Interesse am Übersinnlichen oder die Lösung einzelner Lebensprobleme. Auch wollen viele Menschen über Macht verfügen. Diese können sie erlangen, wenn sie sich mit dem übersinnlichen Phänomen beschäftigen. Dadurch haben sie eine Verfügungsgewalt über Teile einer Welt, die anderen Menschen verschlossen bleibt. Mithilfe dieser Welt kann Macht über andere ausgeübt werden. Die Beschäftigung mit Okkultismus und den Praktiken bedeutet auch einen Ausbruch aus der rationalen Weltsicht. Es wird versucht, den Sinn des Lebens zu erkennen, die Zukunft vorherzusehen und die Angst vorm Tod zu überwinden. Der Okkultismus birgt aber auch Gefahren. Denn die Existenz von Satanisten oder okkulten Praktiken an sich stellen zwar keine Gefahr für die Gesellschaft dar, doch die wirkliche Gefahr ist das Angstgefühl, das aus der nicht abgeschlossenen Verarbeitung okkulter Praktiken oder dem Wissen, das man sich angeeignet hat, entstehen kann. Das unbewusste Entwickeln von Fantasien, in denen die okkultistische Wirklichkeit weiter besteht, sind gefährlich. Das bedeutet, man hat eine Form von Realitätsverlust, die den Menschen zu bedrohen scheint. Es handelt sich dabei, oder es kann tatsächlich sehr psychisch schwerwiegende Folgen haben, sich zu sehr dem Okkultismus hinzugeben. Neben solchen psychischen Gefährdungen gibt es aber noch diejenigen, die konkret für das Leben und die Gesundheit entstehen können. Problematisch wird die okkulte Praxis dann, wenn medizinische Versorgung ausbleibt, weil eine andere Heilmethode vorgeschrieben wurde und der Patient sich dem Geistheiler blind anvertraut hat. Natürlich gibt es mit Sicherheit Lösungen, die durch den Geistheiler erwirkt werden können, aber man sollte in dem Fall nie auf medizinische Versorgung verzichten. Also hier auch nochmal ganz klar ein Shoutout an euch. Wenn ihr noch keine Erfahrung habt mit irgendwelchen Praktiken, Wissen ist immer gut. Sich Wissen anzueignen bedeutet immer Progress. Aber bitte seid vorsichtig damit und probiert nicht alles aus, was es an Möglichkeiten gibt. Oder wenn ihr unbedingt etwas probieren wollt, dann holt euch bitte jemanden dazu, der sich damit auskennt, der das schon öfter gemacht hat, der Erfahrung damit gesammelt hat, um zu vermeiden, dass schlimmere Dinge passieren. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass ich euch jetzt nochmal ganz kurz die gängigen Praktiken und/oder Fähigkeiten im Okkultismus erläutern werde. Da haben wir zum einen das Pendeln. Das Pendeln ist einer der Methoden, um mit spirituellen Wesen in Verbindung zu treten. Es eignet sich am besten, um Ja- und Nein-Fragen oder ganz bestimmte Themenbereiche abzufragen, wie Partnerschaft, Kinder, Finanzen oder ähnliches. Die Fragen sollten präzise Ergebnisse hervorbringen und nicht schon in eine vorgegebene Richtung lenken. Damit könnte das Ergebnis verfälscht werden. Erfahrene Pendler können auch eine Tafel mit Buchstaben oder Ziffern nutzen, um zum Beispiel verschiedene Jahreszahlen oder Wörter Buchstabe für Buchstabe zu erfahren. Das ist zum Beispiel etwas, was ich selber auch gerne mal ausprobieren möchte, habe mich da aber noch nicht so tief reingelesen, dass ich mich dafür bereit fühle, aber das werde ich in Zukunft auch mal angehen. Gläserrücken ist sicher jedem von euch ein Begriff. Dabei geht es darum, mittels eines umgedrehten Trinkglases und eines Buchstaben- und Ziffernkreises Kontakt zu den Seelen Verstorbener aufzunehmen. Eigentlich ist das dasselbe Prinzip wie Ouija. Tischrücken war mir bis dato unbekannt, ist aber auch eine Methode, um in Verbindung mit Seelen zu treten. Sie führt zu scheinbar paranormalen Bewegungen eines Tisches, hervorgerufen durch ein oder mehrere Teilnehmer innerhalb einer Seance. Was auch immer sehr faszinierend ist, ist das Legen von Tarotkarten. Das Kartenlegen ist ein Teilbereich der Wahrsagung. Anhand von Tarotkarten können durch die Karten selbst in Bezug auf eine andere Person oder sich selbst Vorhersagen über Lebenssituationen, die Person an sich oder zukünftige Ereignisse getroffen werden. Völlig unabhängig von der Tauglichkeit als ernsthafte Prognose ist die Technik bis heute noch sehr verbreitet und beliebt. Auch das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Gläserrücken habe ich bereits schon einige Male durchgeführt. Eine weitere interessante Praxis praktische Methode ist das automatische Schreiben. Das automatische Schreiben ist eine Technik, um mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten und Nachrichten seines Geisterführers zu empfangen. Die Idee hierbei ist, die Gedanken des Geisterführers zu empfangen und sie aufzuschreiben, sprich den eigenen Kopf von Gedanken zu leeren und Platz zu schaffen für die Nachrichten aus dem Jenseits. Es können auch nur eine Aneinanderreihung von Wörtern sein, die auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergeben. Wenn man sich aber genauer damit beschäftigt, kann der Sinn dahinter in den meisten Fällen sehr wohl erkannt werden. Dann gibt es noch einige Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Telepathie. Die Telepathie ist die Bezeichnung für die Fähigkeit, Gedanken, Antriebe, Empfindungen oder Gefühle über eine bestimmte Entfernung von sich auf andere Personen oder von einer anderen Person auf sich selbst zu übertragen. Mitunter wird die Telepathie ebenso als Gedankenlesen oder Gedankenübertragung bezeichnet. Die Telekinese oder Psychokinese funktioniert im Vergleich dazu etwas anders, denn hier werden tatsächlich über Geisteskräfte Gegenstände einfach bewegt oder an einen anderen Ort geschickt. Und diese Übertragung von Geisteskraft kann nur von einer spirituellen Fähigkeit bestimmter Menschen ausgelöst werden. Das heißt, bei der Telepathie überträgt man etwas, was nicht sichtbar ist, also ein Gefühl oder ein Gedanken. Und bei der Telekinese oder Psychokinese überträgt man eben oder bewegt man eben einen physischen Gegenstand. Als letztes habe ich für euch noch die Präkognition. Die Präkognition kommt aus dem Lateinischen und heißt vor der Erkenntnis und ist die Fähigkeit, ein zukünftiges Ereignis oder ein Sachverhalt wahrzunehmen und vorherzusagen. Präkognition wird in der Parapsychologie als außersinnliche Wahrnehmung betrachtet. Historisch wird diese Methode als Wahrsagen bezeichnet. Das bedeutet eben, man kann etwas vorhersehen, bevor es passiert. Sollten euch bestimmte Praktiken oder Fähigkeiten nochmal im Detail interessieren und ihr wollt unbedingt mehr davon erfahren, dann meldet euch gerne bei mir und ich werde euren Wünschen mit Sicherheit nachkommen. Für kommende Folgen stehen so Themen wie Hexenverfolgung oder Exorzismus auf dem Plan. Ich kann aber gerne das ein oder andere Thema, was in dieser Folge behandelt wird, nochmal detaillierter aufgreifen und dazwischen schieben. Zum Stichwort Exorzismus. Ich habe euch heute endlich mal wieder eine Empfehlung mitgebracht. Schaut euch unbedingt den Film The Rite, das Ritual an. Nicht nur, dass Anthony Hopkins einer der besten Schauspieler überhaupt ist, für jeden, dem der Name nicht sagt, es ist Hannibal Lecter. Ja, es ist Hannibal Lecter. Jedenfalls beruht der Film auf einer wahren Begebenheit und beschäftigt sich mit Pfarrern, die zu Exorzisten ausgebildet werden und der allgemeinen Frage nach dem Glauben. Ich habe den Film nun bereits mehrmals gesehen und kann euch nur sagen, er hält, was er verspricht. Wenn ich mir vorstelle, dass es einer wahren Begebenheit entsprungen ist, genauso wie der Exorzismus von Emily Rose, der auf den bekanntesten deutschen Exorzismus der Anneliese Michel beruht, wird mir ganz anders. Ich könnte mich stundenlang in solchen Filmen und Erzählungen verlieren, was auch ein Grund dafür ist, dass es bald eine spezielle Folge dazu geben wird. Solltet ihr einige dieser okkulten Praktiken, die ich eben benannt habe, schon mal versucht haben oder habt ihr vielleicht besondere Fähigkeiten wie Präkognition oder Telekinese oder irgendwas, dann lasst es mich unbedingt wissen. Ich bin total fasziniert davon. Ich selber glaube, habe keine dieser Fähigkeiten. Okay, Präkognition vielleicht ein bisschen in Form von Déjà-vus, also ich träume etwas, bevor es passiert und dann passiert es und dann erinnere ich mich, dass ich vor einer Woche davon geträumt habe. Das kommt schon mal vor. Ich weiß nicht, ob das darunter fällt, aber schreibt mir einfach eure Erfahrungen. Es ist so interessant, sich darüber auszutauschen. Das ist unglaublich. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet viel Freude mit der heutigen Folge und es hat euch gefallen. Egal wann und wo ihr die Folge hört. Mir ist ganz wichtig, dass euch diese Themen dann auch interessieren, weil momentan versuche ich mich neu auszurichten und behandle erstmal nur die Themen, die auch ich selbst für spannend halte. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass ihr euren Input liefert und sagt, ja, super, mega spannend oder nee, Carina war voll lame. Mach mal irgendwas Interessantes. Das ist mir absolut wichtig. Und deswegen schreibt mir gerne. Ich beantworte alles as soon as possible. Deswegen, wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, ne, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder Facebook oder meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse paranormalhautnah@gmail.com. Alles zusammengeschrieben. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Ihr kennt es schon, egal wann und wo ihr die Folge auch immer hört. Wir hören uns sehr bald wieder. Bis dahin, ciao.